Radio 1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Na, schönen guten Morgen zusammen.
Bonjourchen.
Radio 1. 2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Heute
ist unser Thema Milch.
Und wir beschäftigen uns heute mal mit etwas, was wirklich alle interessiert, nämlich mit der Geschichte des Speiseeis, denn die Eissaison ist bei uns schon seit Ende Januar eröffnet.
Anfang Januar.
Ach so, sorry.
Vom schwarzen Loch unserer Milchstraße gibt es seit wenigen Tagen erstmals Polaroid, nein, also Fotos, was das für die Wissenschaft bedeutet. Das wollen wir auch in dieser Sendung besprechen.
Und wir wissen ja, die wenigsten unserer Hörerinnen und Hörer sind gläubig. Haben Sie schon mal was von Pfingstmilch gehört? Was es mit der auf sich hat und ob man sich die auch in Kaffee tun kann? Das wollen wir auch klären.
Und jetzt viel Spaß bei 3 Runden, 2 auf 1.
Wir machen uns nichts vor. Es ist Pfingstsonntag und die meisten von Ihnen genießen wahrscheinlich einfach den Gedanken an 2 zusätzliche freie Tage. Aber was wissen Sie eigentlich über Pfingsten? Außer dem Umstand, dass es ein langes Wochenende mit sich bringt. Haben Sie zum Beispiel schon mal von der Pfingstmilch gehört? Über die und andere Pfingsttraditionen wollen wir sprechen mit Religionswissenschaftler Dr. Michael Blume. Sein aktuelles Buch heißt Rückzug oder Kreuzzug. Schönen guten Morgen, Michael, und frohe Pfingsten.
Hallo, Michael.
Frohe Pfingsten, frohe Schabbat euch. Hallo.
Michael, Pfingstmilch, das klingt erstmal nicht besonders christlich, oder? Was hat es denn mit dieser Tradition auf sich und wo kommt sie her?
Ja, also wir haben heute tatsächlich 2 Feste. Es ist das christliche Pfingsten und das jüdische Schabbat. Mhm. Da ist das Pfingsten daraus entstanden. Und das ist eigentlich ein Erntedankfest. Also das ist eigentlich, Pfingsten ist auch ein Erntedank. Und da war es tatsächlich so in der Tradition, dass zum Beispiel die Milch am Pfingsten, die hat den Frauen gehört. An dem Tag hat man dann gesagt, so, jetzt danke euch, die Milch gehört euch.
Okay, aber jetzt wird Milch ja in der Regel nicht geerntet, oder?
Ja, aber es ist natürlich der Dank für alles, was so von der Natur kommt. Mhm. Und das weiß man kaum, aber wo zum Beispiel auch der Schweizer Käse und so weiter herkommt, das war nämlich so, als dann die Leute mit den Schiffen übers Meer gefahren sind, Amerika und so weiter, da brauchte man Hartkäse. Und man konnte plötzlich mit Milch richtig, richtig reich werden. Ja, in der Schweiz, der Schweizer Käse, entstand die großen Sachen. Und dann haben die Männer gesagt, jetzt sind wir für die Milch zuständig, aber am Pfingsten, an dem einen Tag, da hat die Milch dann halt den Frauen gehört.
Das ist auch wieder so eine ordentliche Mogelpackung. 364 Tage im Jahr krallen sich die Kerle die Milch von der Kuh und einen Tag darf die Frau die Milch dann haben und sie wahrscheinlich noch mit ihren Kindern teilen, oder?
Ja, jetzt wisst ihr auch gleich, warum dann der Spottname Milchblub entstand. Weil am Anfang war das komisch. Hat man gesagt, was ist mit den Schweizern los, dass da die Männer die Milch machen? Das sind ja Milchbuben. Aber ja, da kommt das her. Aber man sieht also in der Pfingstmilch, auch im Pfingstbier und im Pfingstkönig, stecken ganz alte und ziemlich interessante Bräuche.
Welche Pfingsttraditionen gibt es denn noch, von denen wir nichts wissen? Also außer 2 auf 1.
Ja, und vielleicht sind ja auch mal ein paar so richtig heidnische dabei.
Ja, also der Pfingstkönig, das war dann der Viehwirt, der Grüne häufig wurde der genannt, das war der hat den Lohn geholt. Und in einigen Regionen war das dann so ein richtiger Einzug, wo dann also wer als König quasi da eingezogen ist. Das finde ich eigentlich auch ganz ganz goldig. Und das Pfingstbier ist, glaube ich, ja selbsterklärend, oder so?
Ja, genau. Ich weiß, ist dann mehr der Weingeist als der Heilige Geist oder so. Aber klar, jetzt haben wir in der Anmoderation ja gesagt, viele freuen sich über 2 Tage. Ich glaube, Shavuot dauert 50 Tage. Da ist noch Luft nach oben, oder?
Ja, Shavuot ist 50 Tage nach Pessach. Und deswegen ist es immer, also Ostern und Pfingsten tun sich quasi mit Pessach und Shavuot, die jüdischen und christlichen Feste, immer direkt überschneiden. Und das ist eben kein Zufall. Das war ja Pfingsten, das Gründungsfest der Kirche, war in Jerusalem an Shavuot. Und deswegen sind da die Religionen einfach eng miteinander verbunden, bis heute.
So, der Einzug des Königs, das Pfingstbier, das klingt erstmal so ein bisschen nach Schützenfest, wenn ich ehrlich sein soll.
Wie viel Spaß da auf Pfingsten machen, ist das die Frage, die du
hast? Nein, die Frage ist, wie kommt es denn immer zu dieser Mischung von so kirchlichen und weltlichen Traditionen?
Weil natürlich die weltlichen, also der Jahreslauf, das war natürlich viel älter. Ja, wenn die schwere Zeit vorbei war, wenn man ernten konnte oder in Israel, wenn man den ersten Weizen einsehen konnte, da ist das gewesen an Shavuot, das waren besondere Zeiten. Und die religiösen Bedeutungen, die wurden da später dann drüber gelegt. Das sieht man ja auch an Ostern mit Osterhase und so weiter. Und ich finde das auch eigentlich ganz schön, weil das ist doch auch im echten Leben so. Wir leben und hin und wieder kommt ein bisschen Religion dazu.
Das finde ich, sagst du sehr schön. Jetzt bist du gläubiger Christ, du bist gleichzeitig auch Religionswissenschaftler und kennst dich mit all diesen Traditionen aus. Wie verbringst du denn Pfingsten? Du klingst jetzt nicht so, als hättest du allzu viel Pfingstbier schon genossen.
Nee, also es ist tatsächlich so, dass ich einmal als Antisemitismusbeauftragter, habe ich gestern auch zu Shavuot gesprochen, und meine Frau Sarah, sie ist ja Muslimin, wir haben also auch immer wieder andere eigene Feste, aber morgen haben wir vor allem silberne Hochzeit. Also bei uns ist die Stimmung richtig gut.
Man darf aber auch schon zu 24 Jahren und 364 Tagen gratulieren. Das tun wir an dieser Stelle. Herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch und ganz, ganz viel Spaß und Freude morgen. Und ab übermorgen dann viel Spaß auf dem Weg zur goldenen Hochzeit.
Wir sprachen, danke, gesegnete Feiertage.
Mach's ja, dir auch. Wir sprachen über Pfingsttradition mit dem Religionswissenschaftler Dr. Michael Blume. Sein aktuelles Buch heißt übrigens Rückzug oder Kreuzzug. Michael, vielen Dank.
Genau, und zwei Weltreligionen haben extra ihre Feiertage auf seine silberne Hochzeit gelegt. Das sollte Ihnen zu denken geben.
Tschüss.
Ciao, mach's.
Ciao.
Wurde erstmals ein Foto des Schwarzen Lochs im Zentrum der Milchstraße aufgenommen. Genauer gesagt seines Schattens. Was diese Aufnahme so besonders macht, das besprechen wir jetzt mit dem Astronomen Dr. Manfred Geider vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Wunderschönen guten Morgen, Herr Geider.
Schönen guten Morgen.
Herr Geider, warum ist es so schwer, ein Foto von einem Schwarzen Loch zu machen? Ich dachte, man knipst einfach, alles ist hell und irgendwo ist ein Loch und da ist es dann.
Ja, das Schwarze Loch in der Milchstraße ist sehr weit entfernt. Das ist 26.000 Lichtjahre entfernt, natürlich auch sehr klein. Und dann ist da eine Menge Staub davor, vor dem galaktischen Zentrum. Da muss man also erstmal auch durchkommen mit der Strahlung. Deshalb ist es auch nicht im sichtbaren Bereich zu detektieren, sondern es wurde jetzt, eigentlich nicht jetzt, sondern schon 2017 waren die Messungen mit Radioteleskopen, wurde diese Gegend also aufgenommen.
Mhm. Wie haben Sie es denn jetzt hingekriegt, doch, ich sag mal, ein Foto zu machen?
Naja, das ist ein Falschfarbenfoto. Radiowellen kann man ja nicht sehen. Mhm. Das muss also umgewandelt in entsprechende Farben, sodass, was wir sehen, letztendlich ja Radiowellen sind im Bereich von 1,3 Millimetern.
Mhm. Und jetzt nennt sich das Ganze ein Foto eines Schattens eines Schwarzen Lochs. Ja. Was genau ist eigentlich ein Schatten eines Objekts, was ja kein Licht aussendet?
Ja, das vielleicht nochmal zu dem Bild selber, wenn man das sich so anschaut.
Ja.
Das hat einen Durchmesser von 50 Mikrobogensekunden.
Mhm.
Eine Bogensekunde ist ja 3600 Teil eines Winkelgrades. Der Mond hat 30 Bogenminuten Durchmesser. Mhm. Um das vielleicht noch mal etwas mehr...
Geht das in Metern, Herr Geider?
Naja, der Mond hat einen Durchmesser von das 3000 Kilometern etwa.
Aha.
Und man muss sich das so vorstellen, diese Aufnahme, wenn man sie vergleicht mit einem Berliner, den man auf den Mond legt. Also ich meine nicht den Berliner, den Kennedy meinte, sondern den Berliner.
Also Sie meinen Pfannkuchen, wie das bei uns heißt.
Den Sie beim Bäcker kaufen, dann schneiden Sie den durch.
Mhm.
Und dann haben Sie da ja in der Mitte so einen Marmeladenfleck.
Mhm.
Wir nehmen jetzt mal schwarze Johannisbeermarmelade.
Oh, lecker.
Das passt besser zum Schwarzen Loch. Und das mag einen Durchmesser von einer Euro- oder einer 2-Euro-Münze haben und dann bringen sie den auf den Mond und dann ist das, was wir sehen, dieses Bild vom Schwarzen Loch, entspricht praktisch diesem Berliner, diesem aufgeschnittenen Berliner auf dem Mond.
Jetzt, das finde ich ganz lustig, dass Sie einen aufgeschnittenen Berliner genommen haben. Wir mehr amerikanisierte Leute haben sofort gesagt, Donut, als wir es gesehen haben. Genau, aber was nochmal gefragt, was hat es denn sozusagen mit diesem Schatten, also der Schatten ist dann das Helle, was man eigentlich sieht um das Schwarze Loch oder wie ist das?
Nein, der Schatten ist das Dunkle.
Okay.
Und das Helle, was Sie sehen, das ist die Akkretionsscheibe aus Gas, das sich sehr schnell mit dem Schwarzen Loch bewegt. Das Schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße ist ein sehr schnelles, rotierendes Schwarzes Loch. Das dreht sich praktisch, das nimmt ja den ganzen Raum mit. Das ist nicht so, dass das Loch im Raum sich dreht, sondern das nimmt auch den ganzen Raum mit und die ganze umgebende Gasscheibe mit. Und das bewegt sich innerhalb von 12 Minuten einmal um seine Achse herum.
Herr Geider, Star Trek, Star Wars, Stargate, riesige schwarze Löcher, riesige Raumschiffe verschwinden darin. Sind Sie nicht vielleicht auf dem Holzweg mit der Idee, wie klein so ein schwarzes Loch ist?
Ah, dieses schwarze Loch ist schon groß. Das ist ja das zweite, das wir aufgenommen haben. Das erste, die beiden schwarzen Löcher wurden im Grunde genommen 2017 gleichzeitig beobachtet. Es hat nur bei der Auswertung länger gebraucht für das schwarze Loch in der Milchstraße eben, weil es schneller rotiert. Man muss sich das so vorstellen, das schwarze Loch in der Galaxie Messier 87, das im April 2019 vorgestellt wurde, das rotiert etwa mit einer Geschwindigkeit von 12 Tagen. So, und wenn man sich überlegt, diese Messdauer, die insgesamt über 4 Tage, das passt also wunderbar in diesen 12-Tagesabschnitt hinein. Oder wenn man es noch genauer macht, die Erde dreht sich einmal in 12 Stunden herein. Da ändert sich nicht viel an dem, was man da beobachtet von Mal zu Mal innerhalb der 4 Tage. Das ist praktisch wie so eine Art Standbild. Mhm. Ich kenne noch das Standbild früher im Fernsehen nach 24 Uhr.
Ja.
Da strahlte ARD und ZDF so ein schönes Standbild aus.
Genau, so ein schönes Testbild. Leider nicht von einem schwarzen Loch. Jetzt weiß ich noch, als der große Hadronen-Collider im CERN online ging, haben Leute davor gewarnt, es würde möglicherweise ein winziges schwarzes Loch entstehen und das würde dann aber schon unser gesamtes Sonnensystem einsaugen. Jetzt haben wir ein relativ großes schwarzes Loch dort fotografiert. Da drehen sich die Dinge fröhlich und so. Werden die Himmelskörper dort in der Nähe auch alle über kurz oder lang eingesaugt werden oder was passiert da?
Also wenn man in der Nähe dieses zu nah an dem schwarzen Loch ist, klar, dann verschwindet man hinter dem Ereignishorizont. Und das ist eine Reise ohne Wiederkehr. Das schwarze Loch, was wir hier haben in der Milchstraße, das ist nicht sehr gefräßig, wie man volkstümlich sagt. Das verschlingt etwa an Materie etwa einen Mond in ein paar Jahren. Andere schwarze Löcher wie dieses große, dieses 6 Milliarden Sonnenmassenschwere schwarze Loch in der Galaxie Messier 87, das braucht dann immer so eine Sonnenmasse pro Jahr. Also diese schwarzen Löcher, die brauchen die Materie, die sie in der Umgebung haben, die nehmen sie dann auf, wenn sie dann zu nahe kommen und praktisch nicht mehr der Gravitation dieses Monsters entkommen können.
Also, liebe Freunde, nicht mehr als ein Mond pro Jahr, ja, sonst wird man nämlich ein sehr großes schwarzes Loch. Das haben wir gelernt.
Dann gilt man auch als gefräßig.
Vom Astronom Dr. Manfred Geider vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Mit ihm sprachen wir über das erste Foto des schwarzen Lochs im Zentrum unserer Milchstraße. Herr Geider, vielen Dank und schöne Pfingsten noch für Sie.
Ja, Ihnen auch.
Herzlichen Dank. Tschüss.
Ciao.
Spätestens jetzt, wo der Sommer da ist, ist die Eiszeit geleitet, also die Wassereis-Sorbet-Zeit. Aber seit wann essen die Menschen eigentlich Eis? Also nicht individuell, sondern als Menschheit. Und wie hat man das eigentlich hergestellt und gelagert in Zeiten vor Eismaschine und Tiefkühltruhe? All das wollen wir besprechen mit der Autorin und Eisexpertin Yüksel Seier. Sie hat das Buch Die Eisbibel geschrieben und ist Mitinhaberin der Gelateria Engert in München. Schönen guten Morgen.
Hallo Frau Seier.
Guten Morgen, Herr Oswald. Guten Morgen, Herr Finger.
Frau Seier, seit wann essen die Menschen denn Speiseeis?
Oh, schon sehr lange Zeit. Also das erste Speiseeis gab es schon vor circa 5000 Jahren in China, aber auch im Orient. Also es war dann natürlich auch kein Speiseeis, so wie wir das jetzt heute kennen, sondern es war dann zerstoßenes oder abgeschabtes Natureis, das mit Fruchtsäften aromatisiert und gemischt wurde.
Okay, also das waren dann tatsächlich Fruchtgeschmäcker, das ist spannend.
Ja, ja.
Und jetzt haben Sie gerade gesagt, abgeschabtes Natureis.
Also Kratzeis
wo heißt hat man,
heute.
Wo hat man das in China und vor allem dem Orient denn herbekommen?
Ja, das kam aus den Eiskellern. Tatsächlich gab auch in China, auch im Orient, dazu wurde dann das Eis, also das Natureis im Winter abgebaut und dann in Eiskellern gelagert. Und es hat dann im Sommer dazu gedient, Speisen und Getränke zum Beispiel zu kühlen.
Also eine schlaue Idee. Und jeder, der mal viel Eis auf einem Haufen gesehen hat, der weiß, dass das auch sehr lange Zeit bei, ich sag mal, relativ normalen Temperaturen aushält. Ich kann mich erinnern, vor vielen, vielen Jahren wurde mein Kipplaster Schnee hier im Sommer vorm Sender abgekippt. Ich glaube, der war 2 Wochen da, bevor der im Hochsommer weggetaut war. Das heißt, man hatte also die Kälte. Wie hat man das Eis dann noch gemacht? Und wann kam das erste Mal auch Milch zum Einsatz? Weil so, ich sag mal, Wassereis abkratzen und ein bisschen Sirup dazu ist langweilig.
Das hat dann noch sehr, sehr lange gedauert, bis man so eine Art Eis oder Milcheis gemacht hat. Also erstmal irgendwann so Ende des 13. Jahrhunderts, hat Marco Polo während seiner Reisen in China gesehen, wie man Eis herstellt, und zwar auch mit einer neuen Kühltechnik. Mhm. Und die hat er dort halt entdeckt und dann auch nach seiner Rückkehr verbreitet. Und diese neue Kühltechnik bestand dann darin, dass man auch wieder Natureis mit Salpeter, aber dann später auch mit Salz gemischt hat. Und damit hat man dann auch ausreichend tiefe Temperaturen erzeugen können, um Speiseeis herzustellen. Mhm. Und da hat man dann so langsam angefangen, sich an Milch ranzuwagen, ja.
Also der Sven Oswald, geriert sich ja als Eiskönig von Kleinmachnow, aber der ist auch, da müssen Sie wissen, das ist so ein Gerätekäufer, der geht dann los und kauft sich die teuerste Eismaschine, die es gibt. Nicht jeder möchte so teure Geräte kaufen. Kann trotzdem jeder heute Eis auch selber herstellen?
Ja, natürlich. Eine Eismaschine, also ist natürlich schon praktisch und schick, aber es geht auch ganz ohne. Oder man nimmt sich für den Anfang vielleicht eine Eismaschine, die die passiv gekühlt wird. Also wo man dann einen Zylinder hat, den man dann einfriert über Nacht und dann eben Eis machen kann.
Und wenn Sie sagen, es geht ganz ohne, wie würden Sie das so blutigen Eisanfängern empfehlen?
Also ich mache eine Eismischung, am besten nach Rezept. Und dann fülle ich diese Eismischung um in Gefäß oder in eine Schale und friere die ein. Erstmal eine Stunde, da passiert mal gar nichts. Und dann rühre ich um. Und das mache ich dann so alle halbe Stunde und kratze dabei auch die Eiskristalle, die sich am Rand der Schale bilden, so ein bisschen weg und rühre die unter. Und wenn ich das dann so nach dreieinhalb Stunden, dürfte das Eis dann auch fertig sein.
Sehr gut. Und jetzt sind Sie Mitinhaberin einer Gelateria, also eines kleinen Eisparadieses. Was ist denn Ihre Lieblingssorte? Ist es was Abgefahrenes oder ein Klassiker?
Oh, ein ganz alter Klassiker sogar. Schokosplit hieß es damals, heute Stracciatella. Das war schon immer meine Lieblingseissorte, wird es auch bleiben. Ich esse natürlich auch gerne im Sommer fruchtige Sachen, aber Stracciatella ist eigentlich immer dabei.
Ja, haben wir früher als Kinder auch gern gegessen und immer gehofft, dass wir ein Riesenstück Schokolade drin.
Ja, genau. Das hoffe ich heute noch.
Über die Geschichte des Speiseeises sprachen wir mit der Autorin und Eisexpertin Yüksel Seyer. Sie hat das Buch Die Eisbibel geschrieben. Frau Seyer, vielen Dank und ein schönes sonniges Wochenende für Sie.
Danke, das wünsche ich Ihnen auch.
Tschüss. Dankeschön.
Vielen Dank. Wiederhören. Tschüss.
Der Konsum von Kuhmilch ist in Deutschland so niedrig wie seit 30 Jahren nicht mehr. Das hat wahrscheinlich sehr viele gute Gründe, wie zum Beispiel ein höheres Bewusstsein in Sachen Tierwohl oder Klimawandel. Und sicherlich spielt es auch eine Rolle, dass Menschen eine festgestellte oder zumindest empfundene Milchunverträglichkeit bei sich spüren. Aber es gibt auch eine immer stärker werdende Bewegung von Menschen, die meinen, Milch wäre Gift. Was hat es denn mit dieser Behauptung auf sich? Und bin ich schon kurz vorm Exitus bei dem Milch- und Milchproduktekonsum, den ich so an den Tag lege? Das wollen wir besprechen mit Arzt und Medizinjournalist Dr. Magnus Heyer. Schönen guten Morgen, Magnus.
Hallo, Magnus.
Ich grüße euch aus Madrid.
Ach, du hast gut.
Angeber, sage ich da an der Stelle.
Ja, ist okay, ja, Moment, ist okay. Ja, ich gebe das durch, entschuldige mich, aber es ist trotzdem wahr.
Ja, gut. Also was ist denn die Annahme derer, die jetzt behaupten, dass Milch schädlich für Menschen ist?
Naja, die berufen sich auf einen Wissenschaftler aus der Milchforschung, der heißt Unge, komisch eigentlich, so ein kurzer Name. Und der hat ein korrekt wissenschaftliches Video veröffentlicht, 2019. Und da hat er klargestellt, dass Milch giftig ist, dass Milch krank macht. Und dann hat er noch das schöne Wort Milchlobby erwähnt, sodass das Ganze ein
Big Milk
wissenschaftlich, genau, der große Milchkomplex, dass das eben ein stimmiges Gesamtkonzept ist. Und dieses YouTube-Video von diesem Typen, der ansonsten eigentlich nur Dinge veröffentlicht, wie, ich glaube, man schaut ihm beim Gamen zu oder so ähnlich. Ich kenne ihn nicht. Aber dieses Video von einem Typen, der wirklich nicht den Hauch einer Ahnung hat, der also wirklich gar nichts von Wissenschaft versteht, der aus rein ideologischen Gründen vielleicht auch verständlicherweise, er ist selber Veganer und lehnt den Milchkonsum ab als Veganer, das ist richtig und wichtig in der Einstellung, aber das ist keine Wissenschaft, sondern das ist eben eine Lebenseinstellung. So, und dieser Typ hat ein Video veröffentlicht und eben behauptet, Milch ist giftig, macht krank und die Milchlobby treibt uns alle in den Tod. Und das hatte eine riesige Reaktion und das war einfach grauenvoller Mist. Aber ein wirkungsvoll.
Ja, das Interessante dabei ist, ich habe ihn übrigens auch mal kennengelernt, den Herrn Unger. Sehr netter Typ, gelernter Pädagoge, ist ja wirklich Überzeugungstäter mit seinem Veganismus und ich bin ganz sicher, dass er die Informationen sich nicht ausgedacht hat. Es ist ja auch schon länger so, ich habe früher schon, als ich noch in der Esoterik-Szene abgehangen habe, da gab es schon viele solche Leute, die gesagt haben, naja, das kann ja für Menschen gar nicht gesund sein, weil das ist ja eigentlich eine Milch, die ist für Kühe gedacht, also für kleine Kälbchen. Für Menschen ist das sicherlich total ungesund. Warum A und B zusammengehören, wäre mir damals auch noch nicht klar. Also lass uns vielleicht gar nicht über die Person Unge sprechen, sondern jetzt einfach nur über die Thesen an sich. Ich meine, weil das ist ja das Interessante. Es gibt immer mehr Unverträglichkeiten, es gibt auch Ersatzprodukte. Jetzt könnte man sagen, offensichtlich ist Milch für viele Leute ja nicht gut.
Nee, es gibt zwei Probleme bei der Milch. Das stimmt einfach. Natürlich gibt es einmal die sogenannte Laktoseintoleranz. Das ist also die Unfähigkeit, Milchzucker abzubauen. Die Laktoseintoleranz ist übrigens das Normale. Diese Unfähigkeit ist das Normale. Vor ungefähr 8000 Jahren, das hat man tatsächlich genetisch nachweisen können, haben wir ein Enzym zufällig entwickelt. Und dieses Enzym ermöglicht es uns, 35% der Weltbevölkerung, also weiß Gott, auch heute nicht alle, sondern nur 35% in Deutschland, aber fast alle, ermöglicht es uns eben, Milchzucker abzubauen. Wenn wir dieses Enzym nicht haben, dann bauen den Milchzucker Dickdarmbakterien für uns ab. Das ist dann ein bisschen unangenehm, weil die bauen das in gasförmige Stoffe ab zum Teil und dann hast du schlicht und einfach Blähungen. Das ist das eine.
Okay.
Aber das ist kein Problem, weil das hast du und dann trinkst du eben keine Milch, wenn du das fest. Das kann man medizinisch feststellen. Dann gibt es aber auch eine Kuhmilchallergie, eine Allergie auf bestimmte Eiweiße in der Milch. Das ist jetzt keine Unverträglichkeit, sondern wirklich eine Allergie. Die haben 2-5% aller Kinder oder 1-3%, das hängt von den Zahlen ab, aber die äußert sich zunächst ähnlich. Man muss wirklich beim Kinderarzt feststellen lassen, ob es so ist. Aber die gute Nachricht ist, die Kinder entwickeln fast alle nach kurzer Zeit eine Toleranz gegenüber diesen Allergenen, sodass sie am Ende die Milch vertragen. Und darüber hinaus, also über die Laktoseintoleranz und die Allergie hinaus, gibt es eigentlich keine Gründe gegen Milch, sondern nur Gründe für Milch. Es sei denn, wir trinken die Milch in riesigen Mengen, dann gibt es ein Problem, aber ansonsten gibt es das nicht.
Und die Dosis macht das klarzustellen, also wir reden jetzt von medizinischen Gründen, weil ethische Gründe und so kann es natürlich immer noch geben.
Moment, keine Frage. Wenn du Veganer bist, dann hast du ethische Gründe und gegen die ist natürlich überhaupt nichts zu sagen, wohlgemerkt. Aber medizinische Gründe dagegen gibt es nicht. Es gibt sogar, es gibt Untersuchungen über alles. Also einmal ist Milch für uns eine Quelle von Vitaminen und vor allen Dingen von Kalzium und Zink und Jod und ein paar anderen Stoffen. Unangenehmerweise ist Milch allerdings auch eine Quelle von Fett. Fett ist einfach sehr kalorienreich. Also wer übermäßig viel Milch trinkt, wird einfach dick.
Habe ich schon mal dann von gehört mit Fett und kalorienreich.
Genau. Ja, ja. Aber das ist natürlich ein Problem, weil Milch enthält immerhin 3,5 oder 3,8% Fett. Und darüber hinaus gibt es eben Studien, wobei nicht ganz klar ist, ob das jetzt tatsächlich Ursache, Wirkung oder nur Korrelationen sind. Also Milch schützt, wenn du viel davon trinkst, vor Dickdarmkrebs. Ein bisschen. Vielleicht ist es aber auch ein ganz anderer Zusammenhang, aber diese Beobachtung gibt es. Milch in großen Mengen getrunken, mehr als 1,5 Liter oder ähnlich pro Tag, erhöht das Risiko von Prostatakrebs. Aber erstens haben 50% der Weltbevölkerung ja keine Prostata und zweitens ist das auch nur eine ganz geringe Korrelation. Darüber hinaus ist Milch einfach sehr gut, weil sie eben diese Stoffe beinhaltet, wie genannt, eben Vitamine und Mineralien. Also insofern spricht viel dafür. Und in Finnland trinken die Leute mehr als doppelt so viel Milch wie wir. Also sind ja auch alle nicht tot. Also Milch ist erkennbar kein Gift, weil sonst wären die Finnen alle schon weg. Die Spanier, wo ich gerade bin, trinken, also die Finnen trinken 100 Liter, die Spanier 79 und wir 46. Und alle drei Nationen gibt es noch. Spricht viel dafür, dass Milch wirklich gesund ist, gut ist.
Über die sehr steile These, Milch ist Gift, sprachen wir mit Arzt und Medizinjournalist Dr. Magnus Heyer, der sich jetzt erstmal einen Kaffee con Leche gönnen wird Madrid. Vielen Dank, Magnus, und trotzdem noch schöne Pfingsten.
Erstens danke und zweitens Milch in Kaffee, das ist das Einzige, das würde ich niemals tun. Das ist ästhetisch, kulinarisch eine Sünde.
Aber medizinisch
nein, nein,
okay?
Nein. Medizinisch okay, aber ästhetisch, nee.
Okay, ciao Magnus, ciao. haben vorhin schon darüber geredet, dass Milch nicht giftig ist, aber dass es sehr wohl ethische Probleme gibt mit Milch und auch die ein oder andere Unverträglichkeit. Zum Glück gibt es inzwischen eine große Anzahl von Milchersatzprodukten auf dem Markt. Eine große und eine sehr unübersichtliche. Welcher Kuhmilchersatz schmeckt denn jetzt am besten? Vielleicht im Kaffee? Und welcher lässt sich auch noch gut schäumen, damit es ein richtiger Milchkaffee wird und nicht irgend so eine dunkelbraune Plörre? Gigi ist Rezeptkolumnistin und hat auf ihrem Instagram-Account Bonner Trip 9 verschiedene Milchersatzprodukte getestet. Jetzt ist sie am Telefon. Schönen guten Tag, Gigi.
Hallo, guten Morgen.
Guten Tag, ist allerdings Bon Appe Trip und nicht Bonner Trip. Sorry,
kann ich lesen.
Sorry, liebe Ex-Hauptstädtler. Beschäftigst du dich rein beruflich mit Ersatzprodukten oder bist du selbst Zielgruppe?
Beides. Also ich nutze natürlich alle möglichen Varianten zum Kochen, aber ich trinke auch selber gerne ein Ersatzprodukt.
Okay, und welches Ersatzprodukt ist es? Also ich meine, woraus besteht es? Es gibt ja die verschiedensten Ansätze.
Ja, ich habe jahrelang Hafermilch getrunken und bin jetzt aber auf die Erbse gekommen.
Okay, auf die Erbse. Das klingt erstmal abenteuerlich, aber bleiben wir kurz bei der Hafermilch. Das ist ja, glaube ich, was viele nutzen. Manche machen es sogar selber, habe ich mitbekommen. Das, was, glaube ich, am meisten verbreitet wird, ist Oatly. Ist das was du empfehlen könntest?
Das hat mir auch jahrelang geschmeckt und das schmeckt auch immer noch. Und die haben ja auch eine tolle Marketingkampagne gestartet. Die sind aber aus meiner Sicht und aus der Sicht von vielen 2020 so ein bisschen aufs Abgleis selber gerutscht, weil sie sich mit dem sehr umstrittenen Investor Blacklane zusammengetan haben. Und dann ging es so in der ganzen Branche so, oh nee, das kann man nicht mehr machen, weil die ja mit Trump zusammen was tun und so. Mhm. Da war auch bei mir der Punkt, wo ich gesagt habe, ich suche nach einer Alternative und bin dann habe mir im Prinzip den ganzen Supermarkt leer gekauft, was es damals gab im Lockdown und habe die ganzen Barista-Varianten getestet.
Okay, die Barista-Varianten sind also die, die man auch schäumen kann. Jetzt erstmal grundsätzlich, wir haben von der Erbse, hören wir gleich noch mehr, wir haben jetzt von Hafer gesprochen. Aus was wird denn diese Ersatzmilch, zumindest die du dir jetzt angeschaut hast, noch gemacht?
Naja, das ist im Prinzip immer gleich. Es gibt eine Grundzutat, die wird entweder zermahlen oder wie auch immer und dann wird Wasser zugefügt und meistens dann auch noch Stärke oder Pflanzenöle, wenn sie gut geschäumt werden will. Und so ist das bei dieser auch.
Okay, und irgendwelche pflanzlichen Dinge. Also neben Hafer und Erbse gibt es dann noch Mandelmilch, glaube ich, und so, ne?
Soja?
Richtig, es gibt natürlich das Soja. Also Soja, das ist wohl sicherlich die bekannteste in Deutschland, auch die am längsten am Markt befindliche. Mandelmilch gibt es, Kokos, Reis, es gibt auch Hanfmilch. Also es gibt wirklich unendlich viele. Gerade in den letzten 2 Jahren hat sich der Markt extrem geweitet, würde ich sagen.
Jetzt hast du schon erwähnt, es gibt Barista-Varianten, steht dann auch extra drauf auf der Packung. Da geht es natürlich darum, dass die sich vernünftig aufschäumen lassen. Funktioniert es denn gut? Also ich meine, Eiweiß ist ja wahrscheinlich chemisch erstmal Eiweiß. Und bei der Milch von der Kuh, da wird das tierische Eiweiß aufgeschäumt und bei der pflanzlichen eben das pflanzliche?
Bei der pflanzlichen gibt es dann so einen Emulsion-Effekt durch das Pflanzenöl, was dem zugefügt wird, was vorher nicht drin war. Und dann funktioniert das mal gut, mal weniger. Ich habe ja neun Varianten getestet und von denen waren ungefähr die Hälfte wirklich Schrott. Die konnte ich gar nicht aufschäumen. Oder beziehungsweise der Schaum hat sich vielleicht noch eine Minute gehalten und dann war er weg. Und das fand ich echt ganz spannend und habe das dann auch dementsprechend gepostet auf meinem Kanal.
Okay, und welches schäumt sich denn jetzt am besten?
Aus meiner Sicht, ich weiß nicht, ob ich die Marke nennen darf, aber aus
Doch,
meiner Sicht
klar.
Aus Berlin, die großartige Fly, die ich seit Jahren immer Fly nenne, aber sie wird tatsächlich Fly ausgesprochen, also die schreibt sich VLY und die schmeckt mir hervorragend und die schäumt sich hervorragend, aus meiner Sicht. Es gibt aber auch andere, die da ganz gut funktionieren, die von, ich glaube, es ist die Milch von, die Ersatzmilch von DM, die Hafermilch, die schäumt auch ganz hervorragend, die könnte ich auch empfehlen. Aber es gibt auch welche, die wirklich gar nicht funktioniert haben oder die so salzig geschmeckt haben, dass ich mich gefragt habe, ob die Produzenten vielleicht statt Zucker einfach Salz reingekippt haben. Das war nicht teilweise unerträglich.
Geschmack ist eine gute Sache und auch Zucker ist ein Thema. Alleine irgendwie, wenn man jetzt laktosefreie Milch nimmt gegenüber, in Anführungszeichen, normaler Kuhmilch, da hat man schon das Gefühl, die ist schon irgendwie von Hause aus ein bisschen süßer. Weil man jetzt mit Soja, mit Reis, mit Mandeln und was weiß ich, mit Erbsen arbeitet, die haben ja alle irgendwie doch so einen mühen Eigengeschmack. Verändern die denn auch den Geschmack des Milchkaffees am Ende?
Ja, die machen den natürlich leicht süßlich. Das merke ich dann immer, wenn ich mal keine Hafermilch bekomme, sondern normale Kuhmilch im Kaffee habe, dann fehlt mir die gewisse Süße. Die Süße, die man aus den Ersatzmilchprodukten kennt, die kommt eben aus der Stärke, die meistens in diesen Getreide oder anderen Varianten eben enthalten ist. Das wird ja zermalmt und und dann gedrückt. Und die Stärke ist dann eben, wird dann in Zucker umgewandelt und das gibt diese leichte süße Note oder auch die nussige Note. Ne? Bei den Nussvarianten, die es da gibt, entsteht eben so ein schöner Nebengeschmack, was die meisten eben auch bevorzugen.
Und eine gute Note hat in diesem Fall, oder die Bestnote, sogar ein Produkt aus der Region bekommen, Fly mit VLY. Getestet hat 9 Milchersatzprodukte, Rezeptentwicklung und Instagrammerin Gigi. Ihr Kanal heißt Bon Appetrip und wir verlinken jetzt gleich zum Milchtest auf unserer Facebook-Seite. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Gigi. Tschüss, schönen Sonntag. Ciao.
Goethe ist tot. Schiller geht es sehr, sehr schlecht. Aber Devantier dichtet jede Woche ein Gedicht zum Thema. Exklusiv für 2 auf 1.
Und das Werk in dieser Woche trägt den Titel Milch und Alkohol.
Milch und Alkohol zusammen sind nicht sehr gesund. Schütt dir ungesunde Dinge nicht in deinen Mund. Manches, was man zu sich nimmt, ist für den Körper Dreck. Lass die Milch zur Sicherheit darum am besten weg.
Dieses und viele weitere Werke können Sie nachlesen unter devontier.blogspot.com oder auf unserer Facebook-Seite facebook.com/2auf1.
Radio 1. Nur für Erwachsene.